Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir stellen uns zur Predigt unter Gottes Wort, wie es aufgezeichnet ist beim Evangelisten Lukas im 13. Kapitel. Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte, und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Musste dann nicht diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast die Macht über Tod und Krankheit. Du hast die Macht über Sünde und den Teufel. Wir bitten dich, hilf, dass auch wir bei dir bleiben. Mach du uns auch frei von allem, was uns bindet und was uns hindern kann, dass auch wir einstimmen in den herrlichen Lobgesang vor deinem Thron. Amen. Liebe Gemeinde, was heißt Gottesdienst? Diese Frage müssen unsere Konfirmanden beantworten können. Wer dient hier wem? Antwort: Es ist tatsächlich Gottesdienst an uns. Gott dient uns. Natürlich ist auch das andere richtig. Wir dienen Gott. Aber in welchem Verhältnis steht das zueinander? Das sehen wir an der Geschichte von der verkrümmten Frau. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Herr, heilt diese Frau. Welch ein Gottesdienst! Und die Frau lobt und preist ihren Gott. Gott loben und preisen, das ist auch ein rechter Gottesdienst. Aber wofür preisen wir ihn? Wir preisen ihn für seinen Dienst an uns. Vor einer Woche haben wir hier ein Gleichnis Jesu gehört, das noch einmal anders beschreibt, was ein rechter Gottesdienst ist, dort im Gegensatz zu einem falschen Gottesdienst. Da macht Jesus uns den Zöllner zum Vorbild, der an seine Brust schlägt und spricht: Gott sei mir Sünder gnädig. Was haben die Bitte um Gnade und das Gotteslob gemeinsam? Keiner von beiden beruft sich auf sein eigenes Tun. Das Gotteslob preist die Gnade Gottes, sein Tun, seine Hilfe, seine unerforschliche Größe. Und das Flehen des Zöllners weiß sich ganz auf die Gnade Gottes angewiesen. Ja, in welchem Verhältnis steht unser Dienst zu Gottes Dienst an uns? Wir müssen noch das Gebet nennen, das uns nicht nur am Sonntag, sondern täglich aufgetragen ist. Das Gebet gehört zum Leben eines Christen, wie das Einatmen und Ausatmen zum Leben jedes Menschen. Betet ohne Unterlass. Aber worum bitten wir? Wir bitten um Gottes Dienst an uns und an allen Menschen. Wir bitten für alle Menschen, die seine Hilfe nötig haben. Das Gebet weiß, dass es Gottes Hilfe braucht. Und das Gebet sucht Gottes Hilfe. Also, wem allein gibt das Gotteslob die Ehre? Wem allein gibt das Sündenbekenntnis die Ehre? Wem allein gibt das Gebet die Ehre? Alleine unserem Gott. Wir geben ihm die Ehre, für seinen Gnadendienst an uns. Gott die Ehre geben, Ehre, Herrlichkeit, das steckt sprachlich auch drin in dem Wort, das im Deutschen mit preisen übersetzt wird. Die Frau preist Gott, nachdem sie geheilt wurde. Sie gibt Gott die Ehre. Das gleiche Wort steht im Hintergrund, wenn es zum Schluss heißt, das Volk freut sich über die herrlichen Taten, die durch Jesus geschahen. Und da merken wir, auch die Freude gehört dazu. Neben dem Gotteslob, dem Sündenbekenntnis und dem Gebet gehört also noch etwas Viertes auf unsere Seite des Gottesdienstes, nämlich die Freude. Die Freude darüber, was Gott an uns tut. Die Freude über seine herrlichen Taten. Gottesdienst macht die Menschen fröhlich und die Menschen können nicht schweigen. Je mehr Jesus es verbot, desto mehr mussten sie reden. Sie mussten seine herrlichen Taten weitersagen. Nun haben wir Menschen die große Schwäche, dass wir immer wieder auf unsere vermeintlichen Stärken schauen und dass wir sie gegenüber Gott und oft genug auch gegenüber unseren Mitmenschen hervorheben. Wie gut wir doch selber sind, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, dass wir Gott einen Dienst erweisen und zur Kirche gehen. Im katholischen Kontext kann man sogar sagen, da habe ich meine Pflicht erfüllt, meine Messpflicht. Das Problem ist, da wo der Gottesdienst zu einer vielleicht manchmal auch lästigen Pflicht wird, da hat es die Freude über Gottes Tun noch ein bisschen schwerer. Da wird es sogar zur Arbeit, die ja am Sonntag eigentlich verboten ist, wenn jemand die Hilfe Jesu in Anspruch nimmt. Der Synagogenvorsteher, der schimpft mit dem Volk. Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Das ist doch eigenartig, dass hier ein Wunder geschieht. Das scheint für diesen Mann irgendwie kein großes Wunder zu sein. Aber dass das am Sabbat geschieht, das ist für ihn ein Problem. Weil er sich so ärgert, merkt er gar nicht, was hier drumherum geschieht. Jesus lehrt in der Synagoge und heilt kranke Menschen. Kranke werden geheilt, Armen wird das Evangelium gepredigt und Taube hören die Worte des Buches. Was heißt denn das? Die Propheten haben es vorhergesagt. Das Heil kommt in die Welt. Endlich. Jetzt tritt ein, worauf alle so lange gewartet haben. Denn im Hintergrund steht eine große Not. Die Menschen waren ja nicht nur der Krankheit, sondern auch dem Tod und dem Teufel völlig ausgeliefert. Krankheit und Tod, das gab es ja gar nicht in der Gemeinschaft mit Gott im Paradies. Erst seit dem Sündenfall ist das die neue Wirklichkeit, in der wir leben, weil wir von Gott getrennt sind. Doch nun ist die Trennung von Gott vorbei. Gott kommt zu den Menschen, er tritt ein in unsere Wirklichkeit. Da hat es der Tod plötzlich schwer und alle Krankheit muss vor diesem Arzt fliehen. Wie gut tut uns das, wenn wir uns in dieser verkrümmten Frau wiederfinden, wenn wir mit ihr erleben, wie Gott zu ihr kommt, zu uns kommt und wenn wir mit ihr erleben, was Gott eben auch an uns tut. Jesus kommt und sagt zu der Frau etwas, was menschlich gesehen überhaupt nicht stimmt. Er sagt, du bist erlöst von deiner Krankheit. Dabei steht sie noch immer völlig verkrümmt vor ihm. Wort und Wirklichkeit passen nicht zusammen. Doch weil Gott nicht lügen kann, muss sich die Wirklichkeit seinem Wort anpassen. Gottes Wort schafft neue Tatsachen. Eben weil Jesus will, dass dieser Frau geholfen wird. Als Jesus seinen Jüngern bei der Einsetzung des Abendmahls ein Stück Brot vor die Nase gehalten hat, da werden die Jünger geguckt haben. Als er sagt, das ist mein Leib, da werden sie gedacht haben, naja, wir sehen hier nur Brot. Und auch hier muss die Wirklichkeit sich dem Wort Jesu anpassen, weil Jesus will, dass uns geholfen wird. Und wenn einem Sünder zugesprochen wird, dir sind deine Sünden vergeben, dann stimmt das doch gar nicht. Da steht doch immer noch der stadtbekannte Sünder. Und doch ist er vor Gott frei von aller Sünde. Es entsteht neue Wirklichkeit, weil Gott will, dass dem Sünder geholfen wird. Lauter solche Dinge passieren, wo der Sohn Gottes in die Welt kommt. Solche Dinge treten ein, wo die Trennung von Gott und Mensch aufgehoben ist. Aber eines ist besonders wichtig. Der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das war dem Synagogenvorsteher nicht klar. Der Satan hatte diese Frau 18 Jahre gebunden. Er selber hatte nur die körperliche Krankheit gesehen. Jesus weiß um die eigentliche Not. Womit vergleicht Jesus nun, dass er diese Frau von den Fesseln des Satans befreit? Das ist ja eine drastische Aussage. Womit vergleicht Jesus das? Er vergleicht es mit dem Vieh, das doch auch am Sabbat zur Tränke geführt werden muss. Schon das Vieh hat das nötig. Wie viel nötiger haben wir es, dass wir von Tod und Teufel erlöst werden? Aber achtet mal darauf, welche Worte Jesus hier wählt. Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Woran werden wir im Lukas-Evangelium erinnert, wenn wir den Begriff Krippe hören? An die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Und woran werden wir erinnert, wenn wir zusätzlich noch von Ochs und Esel an der Krippe hören? Die stehen nicht in Lukas 2, aber die stehen in unseren Wohnzimmern, an unseren Weihnachtskrippen, wo diese beiden Tiere nicht fehlen dürfen. Aber wo kommen Ochs und Esel her? Diese beiden Krippenwächter kommen aus dem Propheten Jesaja. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Da wird also die große Not beschrieben, wenn Menschen von ihrem Gott abfallen. Wenn Ochse und Esel nun in den Worten Jesu wieder an der Krippe stehen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Menschen wieder zur Krippe gefunden haben. Wer liegt denn in der Krippe? Er selbst, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Jesus nimmt also gerade dieses Beispiel von Ochs und Esel und der Krippe, weil diese Frau zu ihrem Gott gefunden hat. Wenn schon Ochs und Esel am Sabbat von der Krippe losgebunden werden müssen und zur Tränke geführt werden, musste dann nicht diese, die doch eine Tochter Abrahams ist, die da Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden. Ist das nicht wunderbar? Wo wir Menschen zur Krippe unseres Herrn finden, da ist Gott am Werk und wir werden sogar von den Fesseln des Teufels erlöst. Wenn wir von der Macht des Bösen befreit sind, dann verlieren auch alle Krankheiten ihre Endgültigkeit. Wenn Gott es gibt, dürfen auch wir das Wunder erleben, dass wir von Krankheiten geheilt werden. Und wir dürfen ihn ernsthaft darum bitten. Doch auch wenn er zu uns spricht, lass dir an meiner Gnade genügen. Auch dann hat die Krankheit bereits ihren Schrecken verloren. Sie ist nicht länger ein Zeichen dafür, dass wir Menschen vom Teufel gebunden sind. Das ist vorbei. Nun ist die Krankheit ein Fingerzeig auf die Gnade Gottes. Wie kann das sein? Wie kann so große Not, die wir erleben, ein Fingerzeig auf die Gnade Gottes sein? Auch die Krankheit, unter der du leidest in dieser Welt, auch diese Krankheit hat Jesus am Kreuz getragen. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und nun muss uns gar eine Krankheit zu einer Erinnerung daran werden, was Gott am Kreuz für uns getan hat. Und auch heute darfst du wissen, dein Heiland trägt deine Krankheit gemeinsam mit dir. Sie hat ihren Schrecken verloren. Nun bist nicht mehr du, nun ist der Teufel gebunden und gefesselt. Und du bist frei in Christus, der dicht bei dir ist. Gleichzeitig werden unsere Krankheiten zum Zeichen dafür, dass das wunderbare Ziel noch vor uns liegt. Dann einmal wird es kein Leid mehr geben, keine Krankheiten, keinen Tod. Dann wird Gott alle Tränen abwischen. Wichtig ist für das Leben in dieser Welt, dass wir wie Ochs und Esel wissen, wo die Krippe unseres Herrn steht. Dass wir wissen, wo wir unseren Heiland finden. Damals war das ja einfach. Da stand Jesus einfach in der Synagoge und lehrte. Jeder konnte ihn sehen und jeder konnte zu ihm kommen. Heute, nach seiner Himmelfahrt, können wir ihn nicht mehr sehen. Und trotzdem können auch wir zu ihm kommen. Denn er lässt sich auch heute noch finden. Gott selbst sagt ja, und er sagt es immer wieder den Menschen, wo wir ihn finden können. So war es schon bei den Hirten, denen der Engel sagte, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Da wusste der Glaube, auch wenn nur ein winziges Kind zu sehen war, begegnen die Menschen hier dem lebendigen Gott. Und dann zogen die krummen und gebeugten Hirten los. Wer weiß, was die für Lasten mit sich getragen haben. Genau dort in der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 setzen übrigens heute unsere Gottesdienste an. Wir kommen mit unseren krummen Rücken und den Lasten, die wir tragen. Aber dann singen wir mit den Engeln das Gloria und mit Simeon seinen Lobgesang aus Lukas 2. Weil Gott auch zu uns kommt, weil er auch uns helfen will, weil er sich auch von uns finden lässt. Auch wenn die Windeln und die Krippe etwas anders aussehen. Wir finden Gott in seinem Wort, wir finden ihn in der Taufe und wir finden ihn im Abendmahl. Wir finden ihn in der Beichte, wir finden ihn im Gebet. Wir finden Gott nicht einfach irgendwo. Wir finden ihn nicht im Wald oder in den Bergen, auch wenn er ganz gewiss dort ist und auch dort uns nahe ist. Doch auf ganz besondere Weise finden wir Gott dort, wo er es verheißen hat, wo er es versprochen hat. Und das ist der Grund, dass wir in den Gottesdiensten das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Ja, auch wir kommen manchmal als verkrümmte, in uns gekehrte Menschen. Doch an der Krippe werden wir aufgerichtet. Denn was verbindet unsere Gottesdienste mit der Krippe und mit der Geschichte von Jesus und der verkrümmten Frau? Hier ist die Trennung von Gott und Mensch aufgehoben. Hier erleben wir die neue Heilszeit. Gott selber ist hier am Werk mit seinem Dienst an uns. Ja, wir erleben, wie Gottes Wort neue Wirklichkeit schafft. Es ist auch schön, wenn Menschen etwas erzählen, besonders wenn sie ihre Geschichte mit Gott erzählen. Doch noch etwas ganz anderes ist es, wenn Gottes Wort selbst laut wird. Da greift er uns an der Hand und richtet uns auf. Einen entscheidenden Unterschied gibt es ja. An der Krippe in Bethlehem und bei der verkrümmten Frau mussten die Menschen noch auf den endgültigen Sieg über Tod und Teufel warten. Der ist am Kreuz vollbracht worden. Und nun nimmt das Heil tatsächlich ungehindert seinen Lauf. Und im Gottesdienst wird uns dieses Heil ausgeteilt. Nichts hindert mehr das neue Leben in Christus. Und jeden Sonntag werden wir wieder in diese Welt hinausgeschickt. In eine Welt mit Krankheiten, mit Tod und mit Sterben. Aber wir gehen nun in diese Welt mit einer großen Freude im Herzen. Wie die Hirten, nachdem sie alles gesehen hatten, und wie die aufgerichtete Frau. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie erfahren, für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Wir gehen nun durch diese Welt dem Ziel unseres Lebens entgegen und wissen den Heiland Jesus Christus an unserer Seite. Alle feindlichen Mächte müssen weichen und auch das dürfen wir nicht vergessen. Jede Krankheit wird uns einmal loslassen. Ob nun, so Gott will, in dieser Welt oder wenn wir schließlich eintreten in seine Herrlichkeit. Da wird dann auch unsere Freude vollkommen sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.